Und wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, jeder Angler muss selbst entscheiden können, ob er einen Fisch entnimmt oder ob er den wieder zurücksetzt. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass man angeln geht, nur um Fische zu dokumentieren, zu fotografieren und dann zurückzusetzen.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Neue Ausgabe von Angebissen. Ich nenne es mal ganz kurz Audienz beim Angelkanzler von Brandenburg.
Erik, man kann es auch noch weiter übertreiben.
Ja.
Audienz bei der grauen Eminenz von Brandenburg.
Aha.
Höchstpersönlich eingeladen an den Nottekanal. Es ist wunderbares Wetter. Sonne, Höhensonne fast gefühlt.
Ich dachte auch heute, als ich hierher gefahren bin, okay, ich glaube, der Frühling erkündigt sich so langsam aber sicher an.
Heute Nacht noch Minusgrad, ich glaube -5 Grad, aber hier, die Sonne steht hoch, es wird langsam warm am Nacken, aber jetzt quatschen wir schon wieder viel zu lange rum.
Genau, eigentlich worum geht es? Und zwar, dass wir eingeladen worden sind von Andreas Kopetzi, dem Hauptgeschäftsführer des Landesanglerverbandes Brandenburg. Hallo Herr Kopetzi und vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen hier am Nottekanal.
Ach, das ist herrlich.
Schön, oder? Um es nochmal zu beschreiben, hinter uns ist auch ein Wehr, das ist glaube ich gerade nicht in Betrieb. Es ist wirklich, der Nottekanal ist spiegelglatt, wir sitzen ein bisschen entfernt von der Brücke.
Wo es ist dann auch noch so ein ganz kleines bisschen Eis am Rand.
Ja, ganz bisschen. Ein kleiner Zauber hin zum Mellensee, wo der Nottekanal dann mündet. Und Hauptgeschäftsführer, Herr Kopetzki, was kann man sich denn da konkret drunter vorstellen?
Tja, manch einer wird denken, der hat einen Job, der kann den ganzen Tag angeln gehen und hat seinen Spaß. Und so ist es natürlich nicht. Also unser Verband hat 91.000 Mitglieder. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Verwaltungsarbeit. Und wenn man rund 30.000 Hektar Gewässerfläche in Eigentum oder in Pacht betreut oder mit Fischereibetrieben zusammen, ist es natürlich auch ein ganz großes Spektrum an Arbeit, was da auf einen zukommt. Und ich bin ja auch nicht alleine. Wir haben im Landesverband 11 Mitarbeiter, eine Geschäftsstelle in Samund und einen in Cottbus. Und Sie können mir glauben, die Mitarbeiter und ich haben genügend zu tun.
Das kann ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Herr Kopetzki, um vielleicht ein bisschen was über Sie zu erfahren, wie sind Sie denn selbst zum Angeln gekommen?
Durch das Schwarzangeln. Also ich bin gebürtiger Thüringer und habe eigentlich mit 6 Jahren angefangen, Forellen mit der Hand zu fangen.
Oh.
Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis man halt in einem Alter war, wo man gesagt hat, jetzt muss man die ganze Sache auch legalisieren. Und zu DDR-Zeiten war das relativ einfach. Man ist losgegangen, hat sich einen Angelverein gesucht, ist dort Mitglied geworden und konnte dann ganz legal angeln. Viele Leute sagen dann, da sind die Fänge zurückgegangen. Also bei mir ist es nicht so gewesen. Auch unter legalen Bedingungen haben wir auch weiter gut Fische gefangen.
Der Hauptgeschäftsführer vom Landesanglerverband Brandenburg sagt selber, er hat angefangen, wie glaube ich viele Anglerinnen und Anglerkarrieren beginnen. Man ist erstmal nicht so ganz legal unterwegs, merkt dann aber schnell genug, Moment, da gibt es bestimmte Sachen, die ich einhalten muss, die ich dann auch ablegen muss, die ich absolvieren muss und dann ist das Ganze kein Problem mehr. Herr Kopetzki, deswegen wieder direkt an Sie zurückgespielt. Wie hat sich das denn verändert? Was ist denn jetzt in Brandenburg zum Beispiel Ihr Lieblingsfisch oder Ihre Lieblingsangelmethode?
Also ich angle am liebsten eigentlich auf Zander. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich hier in der Nähe wohne, in Rehhagen und auch Vorsitzender des Angelvereins am Mellensee bin, oft auf dem Mellensee angle und dort kann man halt gute Zander fangen. Deswegen ist das auch mein Lieblingsfisch. Ich komme aber auch von den Thüringer Wurzeln nicht los. Wir haben 340 Kilometer Salmonidengewässer im Land und wenn die Salmonidensaison am 16. April dann losgeht, dann bin ich natürlich an dem Tag auch da und versuche auch ein paar Forellen zu fangen.
Und dann die Königsdisziplin auf Fliege mit Fliegenrute oder eher mit der Spinnrute?
Eher mit der Fliegenrute. Ich bin ja dann auch legalerweise mit der Fliegenrute groß geworden, so dass es für mich eigentlich relativ einfach ist, an den Niederungsbächen, die relativ schmal sind, dann auch mit der Fliegenrute zurechtzukommen.
Ja. Das klingt sehr idyllisch.
Da müssen wir noch hinkommen, glaube ich.
Wir versprechen, genau. Und ich wollte sagen, das klingt doch professionell. Ich habe mich da auch gerade ein bisschen vorgestellt. Ich kenne das von uns beiden, Erik, der würde viel im Baum landen, neben dem Fluss, neben dem Bach. Aber ja, so wird es wahrscheinlich vielen gehen.
Kommen wir mal ein bisschen zu den Verbandsthemen. 6.800 neue Anglerinnen und Angler im Land Brandenburg allein im letzten Jahr. Das Ganze Corona-bedingt. Ich habe mir sogar mal die Mühe gemacht und den Vergleich angestrengt. Denn wir wissen, Angeln ist ja das Hobby mit den zweitmeisten Mitgliedern im Land. Und es sind wirklich, also der Abstand ist so gering geworden. 99.000 Fußballer, 91.000 Angler mittlerweile. Es ist der absolute Wahnsinn. Hätten Sie selber damit gerechnet?
Nein. Also wir hatten jährliche Zuwachsraten im Schnitt immer zwischen 1.000 und 2.000 Mitgliedern jedes Jahr. Also das über 8, 9 Jahre mittlerweile. Aber dass solch ein Hype auf uns zukommt, dass so viele Bürgerinnen und Bürger nicht nur aus Brandenburg, sondern auch aus Berlin in unserem Verband strömen, um angeln zu können, damit hatten wir nicht gerechnet.
Angeln ist ja auch gefühlt so das letzte Wildnisabenteuer, gerade auch für Menschen, die in der Stadt wohnen. Und Angeln ist ja auch ein bisschen moderner geworden. Ne? Ich sage mal jetzt einfach dieses ramponierte Image von schweigende alte Männer sitzen in schmuddeligen Klamotten und warten, dass irgendwas passiert. Das ist ja längst nicht mehr so. Es gibt ja mit der Raubfischangelei, mit dem Spinnenfischen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Was mich dann aber zu der Frage führt, wenn auch die Mitgliederzahlen steigen, steigt dann auch der Druck auf die Fische, auf die Gewässer, auf den Fischbestand, sodass vielleicht auch Fänge dann eher zurückgehen?
Das glaube ich nicht. Wir verfügen über 16.000 Hektar Gewässerfläche, die wir in Eigentum oder in Pacht haben. Und ich sagte ja schon mal, da kommen noch mal rund 15.000 Hektar dazu, die wir mit Fischereibetrieben zusammen bewirtschaften. Bei 91.000 Anglern auf 30.000 Hektar Gewässerfläche. Ich glaube, da ist noch Platz für alle und auch noch Platz für neue Mitglieder. Wir wollen aber auch nicht, und das sage ich hier auch ganz offen, dass man bis in das letzte bisschen unberührte Natur noch hinein muss, um dort seine Angelei auszuüben. Wir haben genügend Gewässerflächen, wo auch die Infrastruktur stimmt, auch für die ältere Generation, wo man relativ weit auch mit dem Auto bis ans Wasser rankommt. Da kann man sich hier und da dann auch in der Natur, die relativ unberührt ist, auch mal ein Stückchen zurücknehmen.
Oh ja, das klingt toll, Erik.
Also ich höre da immer auch wieder in dem, was Sie so sagen, so eine Selbstverantwortlichkeit des Anglers raus. Also das scheint schon wichtig zu sein, oder?
Ja, das ist uns sehr wichtig. Also wir wollen die Gewässer nutzen, wir wollen sie aber auch schützen. Und dieser Einklang, der muss halt einfach auch funktionieren. Also nicht Fisch um jeden Preis, sondern, wie das heute so neudeutsch heißt, nachhaltig. Aber das haben die Angler schon immer gemacht, auch vor Generationen. Und man kann das auch immer wieder miterleben, wenn Opa, der Sohn und der Enkel dann am Wasser sitzen. Die Ideologie dabei, wenn man von Ideologie sprechen kann, ist eigentlich dieselbe geblieben. Wir wollen auch morgen noch Fische fangen und wir wollen uns am Wasser halt wie jemand benehmen, der weiß, dass er dort mit einer lebenden Kreatur umgeht.
Das heißt ja dann auf der einen Seite Gewässerschutz, Umweltschutz, Naturschutz und eventuell auf der anderen Seite, um den Fischbestand eben auch aufrecht zu erhalten, vielleicht auch die Anzahl der Fische, ist dann auch Catch and Release, also das Fangen und gezielte Freilassen von Fischen bei Ihnen ein Thema, womit in Zukunft dann auch umgegangen werden muss?
Wir gehen damit eigentlich nicht nur in Zukunft um, wir sind auch in der Vergangenheit damit umgegangen. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, jeder Angler muss selbst entscheiden können, ob er einen Fisch entnimmt oder ob er den wieder zurücksetzt. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass man angeln geht, nur um Fische zu dokumentieren, zu fotografieren und dann zurückzusetzen, ausschließlich mit dieser Zielstellung. Weil was bringt es? Wir haben eine lebende Kreatur vor uns und die hat auch ein Recht, relativ stressfrei, ich würde so formulieren, ihr Leben zu verbringen. Wenn ich natürlich den Fisch mitnehmen will, den Kapitalen, und ich entscheide mich, ihn mitzunehmen, ihn dann auch versorgt habe, danach ein Foto zu machen, überhaupt kein Problem in meinen Augen. Das kann man dann auch tun.
Ja, ich habe mich natürlich viel umgehört, bevor wir uns jetzt heute hier getroffen haben. Und wir haben auch natürlich unsere angebissenen Fans gefragt, was sind denn so die Themen, die euch interessieren? Und eins, was sofort immer kam, und das passt jetzt hier dazu sehr gut, ist Stichwort Entnahmefenster. Ja? Also gerade die jüngere Generation macht sich viele Sorgen darum, wie geht das weiter? Wie sind die Fischbestände? Und da kam ganz oft, könnte man das nicht so machen wie entweder in Hamburg oder bei den Müritzfischern, dass man eben sozusagen nicht nur ein Mindestmaß einführt, sondern einen kompletten Entnahmefenster, eine Größe für bestimmte Fischarten, um sozusagen auch die Großen abwachsen zu lassen, damit die auch für großen Nachwuchs sorgen.
Ja, natürlich kann man das machen. Es gibt viele Möglichkeiten, Fischbestände zu bewirtschaften. Es kommt da immer auch drauf an, über was für Gewässerflächen man verfügt und über was für Gewässer man spricht. Also in einem Tagebaurestloch, was eine relativ arme Struktur hat, kann man natürlich über ein Entnahmefenster reden. Aber bei den Brandenburger Verhältnissen, bei dieser Vielfalt von Gewässern, die wir haben, bei dieser Vielfalt von Gewässerstrukturen, Kanäle, Seen, Weiher, glaube ich nicht, dass wir hier in Brandenburg vordergründig über ein Entnahmefenster diskutieren müssen. Es kann auch so jeder selber entscheiden, ob er einen großen Fisch zurücksetzt oder nicht. Muss man es dann immer festlegen oder funktioniert das auch nicht? Ich will nicht sagen, es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Funktioniert es nicht auch so, wenn jeder Angler entscheidet, was tue ich jetzt?
Mhm. Also da ist auch wieder das Stichwort die Selbstverantwortlichkeit. Der LAVB hat im letzten Jahr 30 Jahre seinen Bestand gefeiert. Es gibt den LAVB jetzt seit 30 Jahren. Mir ist dann dabei aufgefallen, das steht sogar in einem der Verbandsausgaben des Märkischen Anglers, dass es immer versucht wurde, so unbürokratisch wie möglich zu ermöglichen, zu angeln. Ich nenne es mal anders, ich finde das Brandenburger Angelgesetz oder die Fischereiverordnung ist eine der liberalsten, die ich kenne in Deutschland. Woran liegt das?
Es liegt sicherlich an der Verbandsphilosophie. Man muss sich irgendwann mal entscheiden, was man machen will. Will man eine elitäre Truppe sein, wo man sagt, okay, wir können etwas, was andere nicht dürfen? Oder man sagt, okay, das, was wir hier machen, ist hier mein Gut, ist eine Tradition über viele Jahrzehnte und wir wollen diese Tradition fortführen. Und wir haben das so entschieden, dass wir sagen, Brandenburg und Angeln, das ist Kulturgut. Und wenn man ein Kulturgut hat, dann muss man es auch für breite Schichten der Bevölkerung offen halten. Mhm. Das ist unser Weg und den wollen wir weiter gehen. Wir sind ja alle mal in der DDR groß geworden, die etwas früher geboren sind. Und da hat das auch hervorragend funktioniert. Also die Kinder konnten angeln gehen, ohne gleich eine schriftliche Prüfung ablegen zu müssen. Ab 1994 war das dann in Brandenburg erstmal nicht mehr möglich. Aber wir konnten die Entscheidungsträger im Laufe der Zeit überzeugen, dass diese Regelung gar nicht schlecht war. Viele hatten uns dann vorausgesagt, ihr werdet Riesenprobleme damit kriegen, einen Riesen-Imageverlust. Die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten an den Gewässern werden zunehmen. Das ist alles nicht eingetreten. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass was wir da gemacht haben und jetzt noch machen, ist richtig.
Das glaube ich auch, weil es ja auch wieder um die Selbstverantwortlichkeit geht. Ich merke das aber als Potsdamer immer wieder, dass es mir durchaus sauer aufstößt. Jetzt komme ich wieder mit der alten Fahrt und dem Hafen, dass ich da schon sehr oft sehe, dass Fische gerissen werden. Also ich habe da wirklich das Gefühl, dass da echt viel Schabernack getrieben wird. Und ich merke auch, dass das Freunden und auch bekannten Anglern durchaus sauer aufstößt. Ist da sozusagen das nicht vielleicht doch ein bisschen fehlgeleitet an manchen Stellen?
Ja, gut, ich will jetzt nicht wieder die Selbstverantwortung herbeten. Natürlich haben wir solche Stellen. Und der ein oder andere kann natürlich auch sein Temperament nicht zügeln und stellt den Fang über alles. Aber das kann man regeln. Das muss man aber nicht landesweit regeln. Das kann man auch punktuell regeln. Wir haben das im Oranienburg hier regelt an der Rolle, dass es dort halt in einer bestimmten Zeit ein Verbot gibt, künstliche Köder dort zu nutzen. Und wir haben uns mit den Fischereiberechtigten, mit der Erwerbsfischerei auch an der alten Fahrt und neuen Fahrt verständigt, dass wir im nächsten Jahr dort eine Regelung haben werden, dass man dort im Januar und im Februar halt die Spinnköder mit Drillingshaken, Zwillingshaken und Einfachhaken größer, internationale Skala 8, nicht nutzen kann. Aber wir sind auch wieder daran interessiert und daran halten wir auch fest, dass trotzdem an diesen Strecken weiter geangelt werden kann. Also man kann dann auch weiter mit den künstlichen Ködern angeln, mit einfachen Haken. Wir machen die Strecke also nicht zu.
Aber das ist ja ganz interessant und auch schön zu hören, dass Sie sich dann damit auch beschäftigen, weil ich weiß, dass es da immer wieder zu Querelen kommt und auch zu Auseinandersetzungen, alleine unter den Anglern, wie man so miteinander umgeht. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, das zu hören. Stichwort Besatz, wie wird sowas eigentlich geregelt, beziehungsweise wie erfährt man, wie ist der Bedarf? Wird das mit den Vereinen zusammen gemacht? Macht das nur der Verband? Wie läuft das, dass man dann einfach weiß, da muss jetzt zum Beispiel mal das und das mehr rein?
Also wir führen ja eine Fangstatistik. Also es ist relativ kompliziert, all diese Fangbelege wieder zurückzubekommen, die man hat. Ich verstehe manchmal nicht, warum ein Angler so große Scheu hat, den Kugelschreiber zu nehmen und da drei Kreuze zu machen. Mittlerweile stellen wir uns da auch um, dass man das auch online machen kann und uns vielleicht einfacher, vor allen Dingen für die junge Generation, einfach mal klick-klick zu machen. Und wir haben es bei uns auf dem Rechner und wir gehen natürlich von diesen Zahlen aus. Wir nutzen, sehen auch, was haben wir für Gewässerflächen, was haben wir für Biotope, welche Fische gehören da rein, also nicht kreuz und quer, alles in ein Gewässer, sondern nur dort, wo wir eigentlich Bestandsstützungen brauchen, weil wir sehen, dass sich eine bestimmte Fischart nicht selbst reproduziert in einem Maße, dass man auch einen Ertrag abschöpfen kann. Also wir setzen immer jetzt noch relativ selten und wenig Hechte, relativ selten und wenig Schleie, weil sich unsere Gewässer eigentlich verändern. Sie werden immer klarer, sie werden zum Hechtschleisee. Da muss man nicht noch Fische nachkippen. Das wird sich aber auch angesehen. Wir haben landesweit BWKs, Bewirtschaftungskollektive. Ist noch ein Rudiment aus DDR-Zeiten. Ja. Hat aber zur damaligen Zeit funktioniert. Jetzt auch noch auf ehrenamtlicher Basis, angeleitet durch Leute, die über eine fischereiliche Ausbildung verfügen oder über einen Fischereischein B, und die regeln das in den Regionen. Und da ist der Landesverband auch nicht selbst herrlich oben drüber und legt fest, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin. Es wird also mit den Regionen gemeinsam gemacht. Es gibt eine Planung, die wird dann abgestimmt. Da gehen nicht immer alle Wünsche auf.
Ja.
Weil das fischereiliche Wissen sicherlich bei dem einen oder anderen auch mehr oder weniger ausgeprägt ist. Und fischereilichen und ökologischen Unsinn muss man nicht unbedingt machen, wenn man über solch eine gewaltige Gewässerfläche wie wir verfügen. Aber es gibt sicherlich auch das ein oder andere strukturschwache Gewässer, wo man dann sagen muss, okay, hier dürfen auch mal 3-4 Karpfen auf einen Hektar mehr rein.
Ah, das wäre jetzt tatsächlich nämlich mein nächstes Stichwort gewesen, weil der Karpfen ist schon durchaus, habe ich das Gefühl, immer so ein Streitthema beim Besatz.
Ja, sicherlich. Die klassischen Naturschutzverbände und die Damen und Herren in den Schutzgebieten haben da auch eine andere Auffassung wie wir. Aber da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen, da gibt es auch unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die Stückzahl an Karpfen, die wir auf einen Hektar setzen, sorgen, ich will nicht von 100% reden, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht dafür, dass sich die Gewässerstruktur so nachteilig verändert, dass es Probleme in diesem Gewässer geben kann. Und ich weigere mich auch immer, die Karpfen als Wildschweine in den Gewässern zu bezeichnen, weil sie das halt einfach nicht sind. Die Bleie sind genauso am Grund aktiv, die Schleie sind genauso im Grund aktiv, aber es darf auch nicht so sein, dass wir dafür sorgen wollen, dass viele Gewässer, also nicht viele oder einige Gewässer, dann so fischarm sind. In den Gewässern leben nun einmal Fische. Und man muss keinen übermäßigen Besatz da reinbringen, um auch den letzten Angler befriedigen zu können, hervorragende Fänge erreichen zu können. Es muss ausgewogen passieren und da halten wir uns eigentlich auch dran.
Also wir müssen so langsam aber sicher zum Schluss kommen. Wir wollen ja nämlich auch noch gleich eine Runde mit Ihnen spielen. Ein Thema würde ich gerne ganz kurz noch ansprechen, das Thema Generation. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich möchte es aber mal positiv formulieren. Was kann denn ein junger Angler von einem alten Angler lernen?
Geduld und das Gewässer zu lesen. Und wenn er das von einem erfahrenen alten Angler lernt, hat er schon 70% Fanggarantie. Ich bin ja auch etwas früher geboren und das ein oder andere dieser neuzeitlichen Entwicklung gefällt mir dann natürlich auch nicht. Glücklicherweise sind wir ein demokratischer Verband, da entscheiden Mehrheiten. Aber wenn ich mich an meine Jugend erinnere, oder nicht meine Jugend, ich habe beim Nachtangeln halt gesessen mit zwei Ruten auf Aal, da war oben ein Glöckchen dran und wenn das Glöckchen gebimmelt hat, dann wusste ich, okay, da beschäftigt sich einer mit und jetzt musst du den passenden Moment finden, wo du anhast, um habhaft zu werden, dem, der da am anderen Ende ist. Wenn ich mir dann aber, wenn ich nachts unterwegs bin und hier und da auch mal kontrolliere und dann sehe, dass in einem Zelt geschlafen wird, die Technik ist aufgebaut, da steht das Futterboot, da ist das Schlauchboot mit dem GPS, wo dann auf den Punkt genau gefüttert wird, dann sage ich mir, wenn wir auf der einen Seite sagen, das Angeln ist das letzte klassische Naturabenteuer, was wir haben, dann muss es das aber in einem gewissen Maße auch bleiben. Das heißt nicht, dass die Technik alles Teufelszeug ist, aber ich möchte mit dem Gedanken, wenn ich einen Fisch fange, abends schlafen gehen, den habe ich überlistet.
Okay. Die Frage kann man ja auch andersrum stellen. Also was können die Alten von den Jungen vielleicht lernen?
Nicht ständig am Althergebrachten festzuhalten. Also wenn ich daran auch, ich erinnere mich auch wieder an meine Anfangsjahre oder spätere Jahre, da bin ich mit einer 30er Schnur losgezogen, weil die hat ungefähr so 2,7 Kilo gehalten. Eine Schnur heute, 30er Schnur, die hält um die 11 Kilo. Also wann, welchen Zierfisch beangle ich, um da 11 Kilo halten zu können? Ja. Also kann ich auch mit den Schnurstärken weiter nach unten gehen und erhöhe natürlich auch die Aussicht, zu einem Fang zu kommen. Ja, und da muss man sich sicherlich auch umstellen. Und wenn man an den Gewässern unterwegs ist und den einen oder anderen älteren Sportfreund da sieht, der dann halt dann noch sitzt mit seiner Stachelschweinborste und 25er Hauptschnur, 20er Vorfach und dann Köderfische angeln will, das war früher sicherlich alles möglich. Aber der Erfolg wird sich sicherlich da in Grenzen halten.
Ja, auch interessant. Okay, toll. Dann vielen lieben Dank erstmal für diese Einblicke. Jetzt würde ich sagen, ist es endlich mal wieder Zeit für eine neue Runde. Fische raten. So, Herr Kopetzky, ist unser Spiel. Wir erklären Ihnen mal, wie es funktioniert.
Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten. Lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
Na, Herr Kopetzky?
7.
7, oh, da wird gleich in die Vollen gegangen. Das finde ich gut. Die Fragen haben wir normalerweise ausgedruckt. Jetzt muss ich zugeben, habe ich heute die Fragen ein bisschen vergessen. Deswegen würde ich sagen, Frieda, hilfst du vielleicht ein bisschen?
Absolut.
Und ihr fragt einfach quer 7 Fragen, die ihr so habt.
Und dazu auch noch, ist ja ein neues Jahr für uns. Das heißt, alle erratenden Fische aus dem letzten Jahr gehen wieder zurück in den Antwortentopf. Ah. Das heißt, wir fangen absolut bei Null an und wir haben wieder eine Riesenauswahl. Und Herr Kopetzky, da wir jetzt keine Fragen vorliegen haben, das ist im Prinzip so, stellen Sie eine Frage, um mal herauszufinden, was für ein Fisch Erik sich ausgesucht hat. Das funktioniert auch so ein bisschen wie, wer bin ich?
Also ich gebe mal eine Sache schon mal vor, weil die immer ganz entscheidend ist. Es wäre nämlich die Frage Nummer 1, Salz- oder Süßwasserfisch. Wir sind diesmal im Salzgewässer unterwegs. Das ist vielleicht ganz wichtig für den Anfang. Das ist eine Frage, die sozusagen nicht auf euer Konto geht. Ihr habt trotzdem 7 weitere Fragen, die ihr stellen könnt.
Wollen Sie oder soll ich?
Fangen Sie an.
Okay, bin ich eher am Grund aktiv oder an der Wasseroberfläche?
Ja, Frieda hat dieses Spiel nicht das erste Mal. Also die Frage ist vollkommen gut. Also tagsüber eher tief, in der Nacht Richtung Oberfläche unterwegs.
Vom Ufer aus beangelbar?
Ja.
Gibt es eine Schonzeit und oder ein Mindestmaß für mich?
Nein.
Bin ich ein Einzelgänger oder ein Schwarmfisch?
Ein Schwarmfisch.
Ja, dann würde ich raten wollen.
Ah, jetzt schon auflösen, ja?
Aber jetzt schon auflösen.
Es sind erst 3 Fragen gewesen,
wir könnten
ne?
Ja, noch.
7 haben Sie gesetzt, Herr Kopetzky. Ich würde jetzt.
Eine spitze Maulform.
Ja.
Ich würde sagen, es handelt sich um einen Hornhecht.
Nein.
Dann würde ich, wenn wir noch im Spiel sind. Weil Kopetzky ja. Das zum ersten Mal spielen, eben noch die Durchschnittsgröße erfragen wollen.
Ja, absolut. Die liegt bei 30 bis 35 Zentimeter, bei 120 bis 200 Gramm, maximal 45 Zentimeter und bis 1 Kilo. Das ist das Maximum.
Ich war jetzt eher Richtung Hering unterwegs, ja. Aber das so große Heringe kenne ich gar nicht.
Wir reden vom Durchschnitt. Also,
ja.
Und wir reden, das Internet weiß ja auch nicht immer alles.
Machen wir nochmal. Schwarmfisch, 30 bis 35 Zentimeter durch, das kommt ja hin. Keine Schonzeit, kein Mindestmaß. Gibt es bei Heringen Mindestmaß? Ich kann mich an keins erinnern. Eher am Boden, aber nachts kommt er halt an die Oberfläche. Das ist bei einem Hering eher nicht, ne?
Eher nicht. Und bei einer Makrele würde ich es auch nicht so sehen.
Sind wir doch vielleicht eventuell bei den Plattfischen?
Plattfische nachts an der Oberfläche.
Also es wurde ja jetzt bisher auch nur nach dem Maul gefragt, ja. Also es gibt ja auch noch andere.
Genau, habe ich farbliche Akzente und wenn ja, welche sind das?
Ja, natürlich. Also der Fisch ist grundsätzlich silbrig, der Rücken ist gräulich-blau bis gräulich-grün und die Körperflanken und die Bauchseiten schimmern silbrig.
Ich merke, ich habe hoch gepokert mit 7 Fragen.
Aber ich sage mal so, ihr wart beide schon auf einem sehr guten Weg.
Sieht dann doch wie Hering aus, oder?
Ja, von der Farbe her, vom Rücken.
Legen wir uns fest?
Ja, es gibt kaum Alternativen.
Wie viele haben wir noch? Wie viele Fragen?
Ich glaube, eine müsste es noch sein.
Eine Frage haben wir noch. Was ist die beliebteste Zubereitungsform von mir? Geräuchert, eingelegt oder gebraten? Ja.
Alles.
Alles. Dann würde ich dann doch den Hering einloggen, oder?
Ich würde mich dann auch dem Hering anschließen.
Ja, natürlich. Oh. Absolut richtig.
Aber es konnte ja keiner ahnen, dass der Fisch des Jahres nur ausgerichtet
genau.
wird.
Da habe ich nämlich zum Schluss dran gedacht, Moment, wir fangen neu an. Was ist Fisch des Jahres? Ja. Hering. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war auch kurz bei Hornhecht.
Ja.
Weil der auch rankommt und unten ist und auch im Sterben vorkommt.
Also die Frage nach dem Fressverhalten ist ja sozusagen, wie ich sie beantwortet habe, eher dann, wenn es in der offenen See ist. Ja? Mhm. Also wir reden nicht vom Fressverhalten während der Laichzeit im Frühjahr. Ne? Also da muss man auch, darf man sich nicht irritieren lassen.
Ja, bei der Frage der Uferangelei hätte ich eigentlich auch mehr an Strand gedacht, aber na klar, Uferangelei im Hafen.
Ja, das ist halt genau das Problem. Also das ist, genau, das ist halt immer schwierig zu beantworten. Ich hätte jetzt natürlich noch mehr geben können, aber ich dachte, das ist eigentlich nicht so kompliziert.
Na, das kann man sich aber kompliziert machen.
Ach, für den, der die Fragen stellt, ist es natürlich nicht kompliziert. Ne?
Was ich aber gut fand, ist, ich hatte dann das Gefühl, wir kriegen es wirklich über die Zubereitungsform raus, weil Hornhecht war ja dann schon raus. Aber wenn es alle sind, der Hering wird ja gebraten, geräuchert, mariniert alles. Und
also eigentlich hätte man, glaube ich, auch mit fast dieser einen Frage durchaus auch hinkommen können. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt es geschafft. Lieber Herr Kopetzki, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und in der nächsten Ausgabe hört ihr dann natürlich und seht auch, denn wie immer gibt es diesen Podcast auch als Videocast zu sehen auf rbb-online.de/angebissen und auch auf dem rbb-YouTube-Kanal. Und in der nächsten Woche geht es dann eben am Notte-Kanal mit der Stippe auf die Friedfische.
Vielleicht noch als kleinen Ausgucker, Herr Kopetzki. Sie haben gesagt, heute ist wunderbares Angelwetter. Gibt es eine Fanggarantie?
Ja. Oh. Dann sind wir sehr gespannt.
Dann freuen wir uns auf euch nächste Woche, freuen uns jetzt gleich loslegen zu dürfen und es war mir wie immer ein Fest, sage ich mal ganz lieb und
vielen lieben Dank.
Immer gerne.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.